Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Ich beginne mit einer Lebensweisheit aus dem Fernsehen. Das habe ich mal gesehen, dieses Zitat. Und zwar sagt einer zum anderen, in so einer Polizeiserie war das, glaube ich, wenn man alles so macht wie der Chef, dann wird man nie selber Chef. Das finde ich eigentlich einen ganz klugen Gedanken, weil dahinter der Gedanke steckt, dass wenn ich wirklich was erreichen will, ich irgendwann mal Regeln brechen muss oder zumindest anecken muss. Sonst macht man irgendwie auch nichts Neues. Paula Schwarz, weißt du, wann du das erste Mal angeeckt bist?
Anecken ist ein Ausdruck, den man sehr weit fassen kann. Ich glaube, dass manche Menschen mehr anecken als andere, weil sie besonders kreativ denken. Und ich hatte schon als Kind das Problem, dass ich verschiedene Dinge immer angemalt habe, ob es Lampen waren oder Tische. Und die waren nicht dazu da, dass man sie anmalt. Das heißt, es ist dann manchmal passiert, dass mir die Hand ausgerutscht ist und ich irgendwie was kursiv auf eine Lampe geschrieben habe. Und ich glaube, das ist so der erste Moment, an den ich mich erinnern kann, wo alle dann teilweise gesagt haben, so, was macht die denn da? Aber Gott sei Dank konnte ich ganz gut malen als Kind.
Ja, war schon mal der erste Ansatz dafür, dass möglicherweise kreative Lösungen irgendwann deinen Weg auch ein Stück begleiten werden. Paula Schwarz, Gründerin und Chefin unter anderem von Startup Boat. Würdest du dich als Sozialunternehmerin bezeichnen heute? Also ist der Begriff, den man häufig findet, wenn man dich googelt?
Nein.
Sondern?
Ich bin Systemdenker. Ich bin kein, wie hast du mich genannt, Sozialunternehmer?
Sozialunternehmerin.
Ich bin kein Sozialunternehmer im gängigen Sinne, weil ich nicht in diesem System leben möchte. Ich finde, die Art, wie wir quasi unser System organisiert haben in Europa, aber auch global, ist falsch. Und ich habe einfach eine Vision davon, wie es anders sein kann.
Darüber werden wir heute Abend reden. Paula Schwarz, Systemdenkerin, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Paula Schwarz ist zu Gast. Du hast gerade gesagt, wird sich selbst als Systemdenkerin bezeichnen. Am Anfang darfst du dir als Systemdenkerin was wünschen. Aus unserem Umschlag. Hier steht eine Stunde Talk, Paula Schwarz. Ein liebevoll zusammengefalteter Zettel. Hier steht, hi. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit und für Paula Schwarz. Erstens, ein Tag und eine Nacht in der Wüste Wadi Rum in Jordanien. Warst du schon mal da?
Ich war übergangsweise da. In der SZ stand, dass ich ein Jahr dort gelebt habe. Das ist eine Fehlinformation. Ich habe in Indien gelebt ein Jahr und bin dann über Jordanien zurückgeflogen nach Europa und habe mir in Jordanien allerdings überlegt, dass ich eigentlich ganz gerne eben noch den arabischen Raum ein bisschen sehen wollen würde und bin dann quasi dort abgestiegen. Aber ich war nicht so lange da.
Gibt es ein echtes Wüstenerlebnis?
Also ich war im Oman, genau, in der Nähe von Muscat in der Wüste. Und da habe ich tatsächlich auch bei den Beduinen geschlafen, zwei Nächte.
Zweite Möglichkeit wäre ein Tag als Chefin des UN-Flüchtlingshilfswerks.
Die kenne ich persönlich, die Name.
Vielleicht würde dich einen Tag machen
ja,
lassen.
Also ich würde sie das niemals fragen. Das würde ich nicht wollen.
Würde dich die Aufgabe denn reizen?
Nein.
Also, weil?
Weil ich gerne mit einem dünnen Apparat über mir arbeite, beziehungsweise dann in dem Fall unter mir. Ich glaube daran, dass man Strukturen verstehen kann. Und ich meine, ich arbeite seit Jahren mit der UN und ich verstehe die UN bis heute nicht, also mit jedem Tag weniger. Ich will mit Leuten arbeiten, die visionsorientiert leben und nicht krisengetrieben. Deswegen ist es für mich die völlig falsche Institution.
Dritte Möglichkeit wäre ein Tag als Chefin des Pharmaunternehmens. Das zielt auf die Familiengeschichte.
Das finde ich spannend aufgrund der Bedeutung des Risikos. Pharmaunternehmen können einfach nicht so innovativ sein wie andere Unternehmen, weil direkt Menschenleben davon abhängen.
Keine Sorge vor dem Evil-Faktor?
Ich glaube, dass dieser Bio- und Öko-Trend bei uns sehr hochgehalten wird. Und wir haben ja auch sehr viel mit Bayer zusammengearbeitet. Und die Bedeutung der Wissenschaft heutzutage wird schon unterschätzt, weil es verschiedene Krankheiten gab vor Hunderten von Jahren oder vor noch 50 Jahren. Ich weiß nicht, heute sind wir so weit, dass wir auch die Polio fast ausgerottet haben. Und ohne Medizin und ohne Wissenschaft würde das nicht gehen. Und dass plötzlich irgendwie auch von Nahrungsmitteln bis Körpern, dass da nichts mehr angefasst werden soll, das finde ich auch einen ganz falschen Gegentrend. Also wäre das eine Chance zu gucken, dass man auch mit Risiko umgehen lernt, dass man Vertrauen beibehält von Nutzern. In dem Moment, in dem sich alles neu definiert, hat ein Pharmaunternehmen insofern was Stabiles. Und natürlich fände ich das auch spannend aufgrund meiner Familienhistorie. Allerdings ist die Firma ja nicht mehr da. Insofern.
Dein Opa hat nach dem Zweiten Weltkrieg ein Pharmaunternehmen schwarz in Deutschland gegründet.
Gemeinsam mit meinem Großonkel.
Ja. Ja. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also die Nacht und Tag in der Wüste, UN-Flüchtlingshilfswerk, habe ich rausgehört, wäre es nicht unbedingt. Oder ein Tag als Chefin des Pharmaunternehmens, wofür würdest du dich entscheiden?
Ich würde Option 1 nehmen, weil ich das sowieso manchmal mache. Also mein Freund arbeitet in einem ähnlichen Feld wie ich und der ist sehr aktiv in Afrika gerade, in Subsahara-Afrika. Und das kann sehr gut noch sein, dass ich Ende Juni dann in der Wüste sitze und sage, hey, mich hat Anfang Juni jemand gefragt, wann ich das irgendwann mal machen würde.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Paula Schwarz ist zu Gast. Du hast gerade sowas gesagt wie Systemdenkerin ist eigentlich das, womit du dich am ehesten als Begriff identifizieren kannst. Es gibt ein Startup-Unternehmen, für das man dich am meisten kennt. Das ist Startup Boat. Die Süddeutsche Zeitung hat das, glaube ich, mal als eine Art schwimmender Think Tank bezeichnet. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal die Idee dafür hattest?
Die Idee für Startup Boat kam auf, als ich im Startup-Bus saß. Also genau genommen heißt es der Venture-Bus in Afrika. Und da haben wir auf dem Weg von Tansania über Uganda, Ruanda, Kenia und im Kongo haben wir Unternehmen aufgebaut. Ich habe da ein Team gecoacht, was eine Mitfahrzentrale aufgebaut hat und bin dann auch ins Team mit eingestiegen. Und ja, in dem Moment, als ich da in diesem Bus saß und so ein bisschen rumgebaut habe an Technik und auch eben mit Logos experimentiert habe, habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefällt, eben auch quasi ohne festen Boden unter den Füßen zu arbeiten und dass ich dadurch viel produktiver bin. Und dann fand ich es eine schöne Idee, mir eben zu überlegen, wie das denn funktionieren könnte, dass man eben Leute nach Griechenland bringt, weil wir da schon, das war 2014, als wir auf dem Bus waren, da schon gab es ja die Wirtschaftskrise in Griechenland und ich wollte einfach inspirierende Menschen ins Land holen.
Damals noch vor sozusagen der ganz großen Flüchtlingskrise, um die es ja dann später mehr gegangen ist, auch bei Startup Boat.
Genau, genau. Also das ist ja heute auch so, dass wir gesagt haben, wir sind aus dem Grund der Flüchtlingskrise quasi entstanden. Also ich habe das Projekt dann ins Leben gerufen, als die Flüchtlingskrise losging und habe mich auf Migration fokussiert und habe eben ja den Gründer des Lufthansa Innovation Hubs eingeladen, dann Leute von McKinsey auch, dann verschiedene Impact-Investoren von Tengelmann zum Beispiel, Early Bird Ventures war auch mit dabei und wir haben dann gemeinsam mit Katharina Dermühl, also die hat es geleitet, das ist eine Zukunftsforscherin, und sie hat dann dazu geholfen, dass wir diese erste Plattform gebaut haben. Und es war so, dass mich das sehr, sehr mitgenommen hat, dieses Erlebnis. Wir haben dann,
weil?
Ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass die Gedanken, die ich denke, richtig sind. Und ich davor, also da war ich 24, ich bin jetzt 26. Und davor habe ich mein Leben lang daran gezweifelt, ob diese Konzepte, die ich im Kopf habe, ob das Sinn macht. Und ich glaube, das ist quasi auch diese Konnotation, die Startup Boat heute hat. Weil heute ist es eher eine Marke von Konzepten, von Prototypen, die theoretisch unfassbaren Sinn machen.
Gib uns mal ein Beispiel vielleicht, bevor es in die Konzeptphase für andere übergegangen ist. Was habt ihr damals konkret gemacht?
Also wir haben eine Informationsplattform aufgebaut. Das heißt, wir haben Infos über die Insel zusammengetragen in Griechenland auf Samos, geschaut, wo kann man sich eine Fähre buchen, wie ist der Wechselkurs zwischen der Lira und dem Euro, wo kann man sich ein Hotel buchen, wo sind die Erstaufnahmestellen. Und heute ist es zum Beispiel so, dass es Plattformen gibt, die auch für Deutschland genau dasselbe eben auf wunderbare Art und Weise machen, die auch große Nutzerzahlen haben und die sollen geschlossen werden jetzt, weil die zu hohe Nutzerzahlen haben. Und das ist so ein bisschen dieses Problem, mit dem wir arbeiten, dass es Dinge gibt, die sind durchaus sinnvoll, aber dafür ist in Anführungszeichen die Welt beziehungsweise ein Markt noch nicht reif.
Aber was war euer Ziel? Was wolltet ihr ursprünglich mal erreichen?
Es ist so, dass wir angefangen haben selber mit dem Prototypenbau und daraus sind dann diese Informationsplattformen entstanden. Dann haben wir einen Lieferservice für Erste-Hilfe-Güter gebaut. Der hat 200 Lieferungen pro Tag gemacht und ist nach 3 Wochen zu einer Nichtregierungsorganisation geworden. Dann gab es so eine Vermittlungsplattform für Wohnungen für Geflüchtete. Also ich glaube, es gab an die 8 Plattformen. Und da hatten wir innerhalb von 1,5 Jahren mehrere Millionen Nutzer.
Aber wer nutzt es? Die Flüchtlinge selbst, die Informationen dann brauchen? Oder die Anbieter? Oder ist es sozusagen eine Matching-Plattform, wo beide Seiten da sind, damit die zueinander finden?
Also es war bei uns so, dass es mehr Geflüchtete waren, weil wir auch Social Media betrieben haben, dass man über die größten Gruppen Leute finden konnte, die Interesse daran hatten, eben dann diese Informationen tatsächlich durchzulesen. Und von europäischer Seite war, glaube ich, der Schock noch zu groß.
Die waren noch so haben mit der Verarbeitungsphase noch nicht mal begonnen. Genau. Also die waren noch nicht da, dass sie über Lösungen wirklich nachdenken konnten.
Genau. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass wir ein Programm geschrieben haben, einen Online-Inkubator, wo man einen Businessplan baut, wo man einen visuellen Plan aufbaut, also eine optische Beschreibung seines Projektes. Und man wird mit jemandem zusammengebracht, der als Mentor mit einem arbeitet, über 3 Monate, sodass ich und die Leute, die ich dann eingestellt habe, bei uns im Team bei Startup Boat rausgehen können und Menschen dazu befähigen können, ihre eigenen Projekte zu starten.
Unabhängig von der Flüchtlingsfrage oder immer noch mit dem inhaltlichen Fokus darauf?
Komplett unabhängig davon.
Gib mal 2 oder 3 Beispiele, dass man einen Eindruck davon kriegt, um was für Projekte es geht.
Also wir haben ja dann auf der Insel zwischen Griechenland und der Türkei
auf Samos
eine Coding-Schule aufgemacht. Das war beispielsweise eines der ersten Projekte, die dann darüber ihren Plan geschrieben haben. Dann waren sehr viele Bauern inspiriert davon, was da passiert, auch in der Coding-Schule, weil wir 200 Leute ausgebildet haben im ersten Jahr mit diesen Cisco-Zertifikaten. Das Ganze ist gesponsert von den Bayer-Stiftungen. Da sind wir sehr dankbar für. Die haben auch ein mobiles Krankenhaus auf die Insel gebracht, weil das Gesundheitssystem nicht so gut ist. Für dieses mobile Krankenhaus beispielsweise wird auch der Businessplan im Inkubator geschrieben. Dann bauen wir jetzt gerade, also diese Coding-Schule hat den Namen Pythagoras Akademie, weil wir die Griechen auch dazu befähigen wollten, nicht teilzunehmen an diesen Kursen Und das Problem, was wir hatten, ist, wenn man Startup Boat gegoogelt hat, dann kam überall Migration. Mhm. Und die Griechen hatten die Nase voll von der Flüchtlingskrise. Das hat für die natürlich bedeutet, dass der Tourismus abgefallen war, dass sehr viel Geld nicht kam, mit dem man gerechnet hat. Und deswegen hab ich versucht, den Leuten zuzuhören, um zu gucken, wie kriege ich die denn dazu zu lernen. Und dazu muss man wissen, dass eben nur 18% der Bewerber an griechischen Universitäten überhaupt genommen werden. Private Universitäten sind verboten in Griechenland. Und es gibt keine Verbindung des Arbeitsmarktes mit Universitäten an sich. Mhm. Das heißt, wenn man an die Uni geht, dann bedeutet es überhaupt nicht, dass man einen Job findet im Anschluss. Und deswegen war diese Coding-Schule sehr wichtig. Da werden die Leute ausgebildet über eben 3 bis 6 Monate jetzt auch. Also es gibt jetzt auch einen längeren Kurs. Und auf Basis dieser ersten 200 Leute, die dann auf der Insel ausgebildet wurden, zu Tech-Trainern, damit die auch auf weitere Inseln gehen können, um andere Leute auszubilden, haben dann die Farmer auf der Insel gesagt, wir finden das super, wir würden gerne was machen mit unserem Land. Und dann haben wir die Pythagoras Properties gegründet, also die Ländereien des Pythagoras. Und da gibt es jetzt verschiedene Bauern, die eben schauen, wie man Tourismusprogramme aufbauen kann, wie man griechisches altes Brot backt, wie man Olivenöl herstellt, dass man das als Kurs anbietet auch. Dann wie man Früchte richtig trocknet und verarbeitet.
Das heißt, so insgesamt steht eigentlich drüber, die Leute zu befähigen dazu, die Dinge
Probleme selber anzugehen. Also es ist so, dass man vor allem in sehr krisenbelasteten Regionen erstmal in so eine totale Apathie fällt. Mhm. Und die Menschen haben einfach keinen Bock mehr. Denen wurde alles versprochen und nichts ist passiert.
Also die Menschen wieder ein bisschen zu befähigen, aus dieser Schockstarre auch rauszukommen, selbst ins Handeln zu kommen, um sich selbst auch wieder Dinge aufzubauen.
Man gibt ihnen das Werkzeug, um zu sagen, guck mal, du kannst richtig selber was bauen. Hm. Und du kannst ein Projekt aufbauen. Und
dafür ist Startup Boat sozusagen die Plattform, wo das stattfinden kann, die du mit ins Leben gerufen hast. Und dann gucken wir gleich mal darauf, warum du das eigentlich machst.
Deutschlandfunk Nova.
Paula Schwarz ist zu Gast. Du hast vorhin selbst sowas gesagt, du warst 24, als das angefangen hat, jetzt bist du 26. Du müsstest das ja nicht tun, was du machst.
Doch.
Weil?
Weil immer wenn ich mir denke, ich schmeiße jetzt einfach alles hin, dann fange ich eine Minute später wieder an.
Was treibt dich an?
Ich habe einfach eine Vision.
Welche?
Ich sehe einfach Strukturen, die total logisch funktionieren.
Beispiel.
Ich verstehe einfach nicht, warum die Vergangenheit wichtiger sein soll als die Zukunft. Ich verstehe nicht, warum alles voll ist mit Regeln, mit dem, was man darf, was man nicht darf, was man sagen darf, was man sollen sein darf, anstatt sich auszudrücken. Ich verstehe einfach nicht, warum man in andere Systeme reinpassen soll, in dem Moment, in dem man gar nicht weiß, wer man selber ist, wirklich mal auf der Metaebene. Ich verstehe nicht, warum wir als Kinder ausgebildet werden, dazu eben in diese Systeme reinzupassen und mit 18 völlig den Bezug dazu verloren haben, wer wir eigentlich sein könnten. Ich verstehe nicht, warum wir so früh unserer eigenen Kreativität beraubt werden, ohne jemals das Verständnis dafür zu haben, dass es falsch ist.
Was ist denn falsch? Also Regeln ja zusammen.
Ich finde falsch ist, dass man nicht das meiste aus sich rausholt. Hm. Ich finde falsch ist, dass man gesagt bekommt, du darfst deinen Traum nicht leben. Das finde ich falsch.
Hast du denn das Gefühl, das ist so?
Ja. Ich finde, in unserer Gesellschaft wird uns viel zu häufig gesagt, was wir falsch machen und viel zu wenig, was wir eigentlich richtig machen und wie viel Potenzial eigentlich in uns steckt. Ich finde, es wird immer irgendwie der Fokus darauf gelegt, was falsch läuft, was schlecht ist. Und es wird gar nicht, so der Traum wird gar nicht in den Fokus gestellt. Und eben, wenn wir sagen, Kreativität ist die Währung irgendwie des 21. Jahrhunderts und wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, um uns eine bessere Zukunft zu bauen, Denn wir enden eigentlich darin, dass wir so in Unverständnis füreinander ertrinken, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen, was der Fall ist gerade. Und das ist exponentiell radikal zunehmend. Dann sind wir einfach auf dem falschen Weg. In der Klasse meines kleinen Bruders sind irgendwie 11 von 18 Kindern haben jetzt einen blauen Brief nach Hause bekommen. Da fragt man sich auch, who's the idiot? Ist es der Lehrer oder das Kind? Ich finde das einfach nicht richtig. Ich finde nicht richtig, dass Kultur wichtiger ist als Träume. Das macht für mich keinen Sinn.
Das heißt, deine Vision muss gerade gar keine konkrete sein im Sinne eines Zusammenlebens, sondern die Vision sagt, jeder darf sich persönlich so entwickeln, wie es in ihm steckt. Jeder darf versuchen, erstmal seinen Traum zu leben, und wir müssten es schaffen, die Rahmenbedingungen dafür so zu definieren und so zu gestalten, dass das möglich ist?
Die Vision sagt das genau das, ja. Tatsächlich. Ah. Also ich verstehe auch, also ich verstehe die Welt einfach nicht, und deswegen versteht die Welt mich nicht. Ich verstehe nicht, warum wir Verträge haben, die uns auf lange Zeit an etwas binden, in dem Moment, in dem wir in einer Zeit leben, in der Innovation aus den unerwartetsten Ecken kommt. Also ich verstehe nicht, warum wir gerade so langfristige Pläne machen, wenn die Zukunft auf wunderschöne Art und Weise gar nicht planbar ist.
Jetzt würde ein Unternehmen wahrscheinlich hergehen und sagen, ich brauche Investitionssicherheit, ich brauche Rechtssicherheit. Deshalb muss ich im Zweifelsfall wissen.
Ja, und dann würde ich dem Unternehmen sagen, damit kannst du einpacken. Weil dann kommt ein 13-Jähriger und baut irgendein richtig cooles Tool, und das macht dann deinen ganzen Markt platt. Das ist ungefähr ein Tausendstel so teuer wie deins. Das ist viel cooler. Das ist ein Markt, von dem träumst du gar nicht. Und dann wirst du einmal komplett umgerammt. Und es funktioniert gerade mit unserem Elektrizitätsnetz. Das wird irgendwie völlig umgebaut von Leuten, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben sollten, was sie da machen. Das funktioniert gerade. Also es gibt eigentlich kaum einen Sektor, der davon nicht betroffen ist. Also auch Innovation wird gerade vom Boden weggekauft. Eben kleinere Teams von Leuten, die sind 18 Jahre alt oder so. Einfach weil die größeren Unternehmen Angst vor denen haben.
Damit ich meinen Traum aber leben kann, ne, muss mir wahrscheinlich erstmal klar sein, was der denn ist. Weißt du, was ich meine? Also da müssten wir ja Raum
deswegen
schaffen, dass Leute das finden und ausprobieren dürfen.
Und deswegen dann reden wir haben wir Startup Board so aufgebaut, damit wir eben ein Tool haben, was über 3 Monate eine gewisse Struktur gibt, die sagt, guck mal, du kannst deinen Plan selber bauen, dir hört jemand zu, du bist nicht verrückt damit, mit dem Gedanken, den du hast, und du kannst Lösungen selber entwickeln. Das Problem, was wir häufig haben in muslimischen Ländern beispielsweise, ist, dass die Leute so repressiv behandelt werden, dass sie gar nicht das Gefühl haben, auch als Frau frei träumen zu dürfen. Und deswegen müssen sie das Land verlassen, häufig.
Was ist mit so einem Faktor herzugehen und zu sagen, wir hier, denen es uns einigermaßen jetzt im Vergleich, ne, gut geht und wirtschaftlich okay geht und so. Wir können uns den Luxus erlauben, über Traum und Selbstverwirklichung zu sprechen, und gehen her und sagen, das ist eigentlich der Wert, an dem sich orientiert werden muss, und drücken das anderen auf. Keine Sorge vor Werteimperialismus? Also nur weil wir vielleicht für uns glauben, das ist der richtige Weg, muss es ja noch nicht für jeden anderen so stimmen. Du könntest dich irren.
Es geht um Logik. Es ist genauso wie der Körper Nahrung braucht, die Seele Austausch mit anderen. Man braucht eben auch Wissen, ja, um selber irgendwie auf der Welt überleben zu können. Der Mensch hat bestimmte Bedürfnisse. Das ist wie die Luft zum Atmen. Das ist für mich nicht diskutabel. Mhm. Und dass da Menschen irgendwie systemimmanent ihren Menschenrechten beraubt werden, nämlich frei zu denken, das ist für mich kein
das ist nicht verhandelbar.
Das ist absolut, ja, das steht nicht zur Diskussion. Und ich habe absolut auch ein Problem mit der Art, wie wir in Deutschland Politik machen, weil ich nicht verstehe, wie, also ich finde es einfach schade, dass die Veränderung eines Systems so rigide und langsam ist, in dem Moment, in dem sie so notwendig ist auch. Also wir haben ja tatsächlich auch viele Menschen, die sehr aggressiv gegen das System von innen pochen. Und ich verspreche dir, die 13-Jährigen, die von ihrem Computer aus irgendwelche Bahnsysteme hacken, ohne dass es irgendjemals mal jemand merkt, das sind noch viel mehr. Das sehen wir nur nicht, weil die sind auch nicht so schlecht da drin, diese Dinge zu tun. Und das ist auch kein Phänomen, was sich auf Deutschland beschränkt, sondern was international der Fall ist. Nur weil wir zu blind sind, um das zu sehen, heißt es nicht, dass das System sich von innen schon total verändert.
Aber das heißt doch, wir müssen eigentlich auch hergehen aus deiner Perspektive und sagen, also warum möchte ich Dinge bewahren? Weil ich ein Sicherheitsbedürfnis möglicherweise habe, was viele Menschen irgendwie haben werden. Das heißt, wir müssen auch anders umgehen mit den Ängsten, mit den Sorgen. Wir müssen anders umgehen mit Fehlern, die wir machen.
Also, aber wenn ich Rousseau hat immer gesagt, eben nicht der Stärkste gewinnt, sondern der am flexibelsten auch ist.
Aber für viele ist das total schwer, flexibel zu sein.
Ja, welcome to the next generation.
Wie kriegt man das hin, dass das lernbar wird?
Das ist lustig. Oder vielleicht auch nicht so lustig. Aber da würde ich gerne auf zwei Ebenen antworten.
Ja, mach mal.
Zuerst auf der allgemeineren und dann auf der persönlichen.
Ja.
Also von der allgemeinen Ebene her finde ich sehr wichtig, dass man einfach mal aufhört. Also, dass man sagt, we need to stop. We need to stop living in the system that we're living in now to start living in a different way. Also, wir müssen aufhören, so zu leben, wie wir heute leben, damit wir anfangen können, überhaupt wirklich die Dinge neu zu denken. Weil wir sind umrandet überall auf der Welt von Leuten, die die Dinge komplett neu angehen. Und die haben alle Möglichkeiten und alle Ressourcen und alle Gelder und alle Kontakte zur Verfügung, um das zu schaffen. Also darüber müssen wir uns bewusst werden.
Das heißt, es passiert auch einfach.
Das heißt, es passiert und wir müssen uns von unserem Bewusstsein her in eine Position bringen, an der wir sagen, okay, die Zeit ist vorbei, an der wir dachten, dass es so viel Sicherheit gibt. Und selbst wenn wir uns diese Sicherheit einbilden, die gibt es so nicht mehr. Das System ändert sich. Und damit müssen wir einfach klarkommen. Und so.
Und auf einer persönlichen Ebene?
Und auf einer persönlichen Ebene hieß es für mich, dass ich wirklich sehr häufig auf die Fresse bekommen habe, wegen den Sachen, die ich so denke.
Zum Beispiel?
Na, also zum einen auch wegen der Akademie, dass ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, eine Privatuni draus zu machen in Griechenland. Und dann haben mir konstant Leute gesagt, irgendwie ich muss in die Klapse, weil das wird sowieso nicht passieren und was rede ich denn da? Und so, ich habe wirklich psychische Probleme, weil das ist total unzusammenhängend, was ich da erzähle und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und am selben Tag hat mir jemand mehrere Millionen Euro auf mein Konto gepackt, hat gesagt, mach weiter. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt reicht's, wenn... Das war auch der private Moment, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Wenn ich das jetzt nicht durchziehe und draufhalte auf meinen Plan, dann wird es nie passieren. Und dann habe ich mir die Haare abrasiert am selben Tag.
Wann war das?
Letzten Dezember.
Das heißt wirklich als äußeres Zeichen in dem Moment für dich auch zu sagen, hey, ich rasiere mir oder ich schneide mir jetzt die Haare ab.
Also ich habe einfach gemerkt, dass ich so abhängig bin davon, dass andere Leute gut finden, was ich da mache, dass ich mich nicht mehr daran orientieren darf. Ich bin eine Frau. Ich war sehr auf mein Aussehen fixiert, weil ich davon...
Du hast auch gemodelt früher?
Ja. Also ich hab mich sehr darüber definiert, wie das Feedback meines Umfelds ist zu dem, was ich da mache. Also wie die Wahrnehmung ist meines Umfelds. Und dann habe ich irgendwann mal realisiert, dass die Bedürfnisse, wenn man ein bisschen weiter denkt, andere sind und dass ich einfach ein Problem haben werde, wenn ich Leuten nach dem Mund rede. Deswegen habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr auf Konferenzen, weil jeder da das Gefühl hat, er hat's raus. Aber wenn die Person das raus hätte, dann würden die das doch einfach machen, statt darüber zu reden. Mhm. Und deswegen habe ich mir am Anfang selber dann die Haare geschnitten. Also ich habe sie nicht rasiert. Ich wusste nicht, wie man sich selber die Haare abrasiert. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Und dann kam mein Vater die Tür rein und hat gesagt, sieht total geil aus. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie, dann definiere ich mich jetzt neu. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich bin in einer kreativen Pubertät. Ich gucke mir jetzt verschiedene Sachen an. Ich mache jetzt noch einen Master in Ingenieurwesen. Jetzt habe ich noch einen Master angefangen. Jetzt mache ich Accounting und Finance, weil ich eben ein bisschen gucken muss, dass ich die Pläne bei uns so auch noch weiter zwirbel. Und es klingt alles so lächerlich, aber das ist halt...
Aber ist das nicht unheimlich erschöpfend auch? Also genau das, was du schilderst. Du triffst häufig wahrscheinlich auch auf eine Welt, wo möglicherweise Manager dir sagen, dass, also dieser Satz, das geht so nicht und das können wir nicht. Und also woher kriegst du immer wieder auch die Energie, neu anzulaufen?
Also bei Startup Boat arbeiten eigentlich fast nur Leute wie ich. Hm. Die haben teilweise einen Management-Background, teilweise einen Militär-Background. Wir haben eine Koreanerin bei uns im Team, die hat früher sehr wenig gesagt und extrem viel gerackert. Aber das sind alles Leute, die sich irgendwie missverstanden gefühlt haben. Und die tauschen sich gegenseitig aus. Und wir sagen immer, wir sind die Prototypen für Leute, die eben versuchen, quasi die Dinge auch anders anzugehen. Das heißt, wir haben auch Unterstützer bei uns, die psychosoziale Unterstützung leisten. Also wenn ich meinen richtig schlechten Tag habe.
Ist da jemand, der im Zweifelsfall auch mal zuhört und weiß, genau, wie damit umzugehen
ist?
Genau,
wir haben verschiedene Kurse auch, die man sich anhören kann, eben dazu, wie man Dinge auch gehen lässt, wie man wieder seinen Frieden findet. Und ich mache auch was, eben weil ich finde, dass man bei uns heutzutage sehr stark darauf guckt, eben wie trainiert man körperlich ist. Ja, es gibt überall diese Fitnessstudios und klar, es gibt auch Yoga als Trend, aber ich finde zum Beispiel auch seelischen Sport krass wichtig.
Sagt Paula Schwarz, ist Systemdenkerin, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk und dann lass uns gleich nochmal über die Leute reden, mit denen du gerne arbeitest.
Deutschlandfunk Nova.
Paula, wenn du einmal sagen müsstest, weil du gerade gesagt hast, du hast keinen Bock, mit gewissen Leuten zusammenzuarbeiten, was ist jemand, mit dem du gerne zusammenarbeitest? Was muss der mitbringen? Oder die, ist ja wurscht.
Wir haben bestimmte Regeln bei uns. Das eine ist...
Ach, ihr Regeln habt ihr?
Ja.
Na, weil du vorhin gesagt hast, das mit den Regeln ist so rückwärtsgewandt.
Ja, lifelong learning ist eine Regel eben.
Das würde ich eher als Prinzip, nicht als Regel bezeichnen.
Dann sind es Prinzipien, dann sind es keine Regeln, ja. Dann shared responsibility, also dass man sagt, man ist einfach abhängig voneinander.
Jeder fühlt auch und nimmt die Verantwortung auch wahr, lebt die auch.
Und gemeinsam mit dem anderen. Also, dass man in Teams arbeitet und sich nicht als quasi über dem System begreift. Und mir ist sehr wichtig bei allen Menschen, mit denen ich arbeite, dass die Feedback annehmen. Also, es werden Probleme ohne Ende überall immer da sein, ja. Und es ist halt wichtig, dass man Probleme auch möglichst früh erkennt, damit man an denen wirklich problemorientiert arbeiten kann und nicht anfängt, irgendwelche Leute zu beleidigen. Mhm. Weil das passiert einfach, wenn es dann persönlich wird, ja. Außerdem ökonomisch gesehen ist es so, wenn man ein Problem spät erkennt, dann kostet es mehr, das zu begradigen, ja. Und deswegen, wenn mir jemand zeigt und auch kommuniziert, dass der an einer Lösung interessiert ist und auch daran, sich mit mir zusammen weiterzuentwickeln, dann freue ich mich total darüber.
Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein Faktor.
Voll wichtig, voll wichtig. Nur um dir ein Beispiel zu geben, so eines der letzten Sachen, an denen ich jetzt gearbeitet habe, war, dass irgendwie alles ziemlich gut bei uns läuft, ja. Und ich habe dann immer geguckt, wo ist der Fehler? Weil wir eben ich nehme das so wahr, dass wir auch als Menschen von Eltern häufig so erzogen werden, dass wir gucken, wie kann ich was noch besser machen? Ja, also gar nicht glücklich sein mit der Situation, so wie sie ist, und dann zu schauen, was will ich jetzt im nächsten Schritt, sondern so, okay, es ist alles gut, aber irgendwie ist ja doch irgendwas falsch. Und dann wartet man quasi so auf dieses, ja, aber du könntest ja noch das und das.
Irgendwas finde ich immer.
Ja, und da habe ich mir sehr stark drüber Gedanken gemacht und habe dann gemerkt, dass ich das auch auf mein Team projiziere, dass die mir irgendwie sehr gute Sachen über sich auch erzählt haben. Und dann habe ich häufig so diese richtig dumme Negativkritik gegeben. Und irgendwann mal hat sein Gott seinen Klick gemacht, da habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich alles super gut und anstatt den Menschen auf die nächste Stufe zu leiten, gucke ich die ganze Zeit eben, wie ich so da reinbohren kann. Auch bei mir selber dann.
Auf welcher Stufe stehst du denn? Also ich finde ja immer, man kann Leute dann anleiten auf die nächste Stufe, wenn man selbst vielleicht nochmal 2 Stufen weiter ist, egal wie und was für Stufen das dann sind. Aber wenn du für dich beschreiben müsstest, wo du gerade stehst.
Wo stehe ich? Ich fühle mich sehr geliebt, so, Gott sei Dank, auch von meiner Familie und von meinem Umfeld. Ich lerne sehr gerne dazu und ich glaube, genauso wie die Menschen um mich herum, stehe ich noch ein bisschen auf wackeligen Beinen, weil das alles relativ neu ist und das Wichtigste ist, dass man, glaube ich, auch gesund damit umgeht und sich nicht überfordert und auch offen und ehrlich sagt, wir lernen eben gemeinsam dazu.
Und wir dürfen auch Fehler machen.
Ja, also die Fehler sind ja in dem Sinne dann keine Fehler. Das sind Daten, die dir sagen, dass es so nicht funktioniert, die du dann, wenn du den richtigen Weg findest, richtiger Weg heißt eben, zum Beispiel bei Projekten dann viele Nutzer, viel irgendwie Impact, irgendwie Argumente dafür, dass sich das System schneller wandelt, als es eigentlich bräuchte, also auf positive Art wandelt, dass man mehr Leute inspiriert und mitnimmt, ja, wenn man dann sagt, okay, auf die eine Art hat es nicht geklappt und das sieht man und damit kann man arbeiten, weil man irgendwie nicht so ein großes Ego hat, dass man sagt, man muss jetzt irgendwie an dem falschen
ja, ich muss meine Idee durchsetzen, weil ich das Gesicht nicht verlieren darf.
Reputation,
oder sowas.
Ja. Sondern eben die Leute, glaube ich, die mit mir arbeiten, wissen schon ganz gut, wer ich bin. So. Und außerdem weiß ich auch, was ich will. Also ich glaube, ich kann ganz gut datenorientiert arbeiten. Und zum Beispiel eine große Erkenntnis jetzt, die auch relativ neu ist, ist, dass größere Firmen nicht die Welt verändern wollen. Die wollen eben in der Welt bleiben, wie sie ist und schauen, dass sie eben ihren Markt behalten. Sorry, der Markt wird sich super krass ändern. Die wollen schauen, dass sie eben auch ihre Reputation behalten. Wenn man radikal innovativ ist, wird man die sowieso verlieren an der einen oder anderen Stelle, weil man so krass neu denkt. Und insofern habe ich kein Problem damit, sowohl meine Reputation zu verlieren, weil ich weiß, dass es dann gedreifacht wiederkommt. Und mit größeren Firmen kann ich eben im absoluten Kern nicht mehr arbeiten.
Jetzt hast du vorhin aber gesagt, ihr habt Partner im Boot wie Bayer, Google, die großen Stiftungen.
Total, ja.
Ja,
das heißt, sind auch super.
Das heißt aber, woher hast du diese Kontakte? Also das ist ja nichts, ne, wenn sich jetzt irgendwer mit einer Idee an diese Stiftung wendet. Klar gibt es einen Proposal-Prozess, durch den ich durchkommen kann und vielleicht mal einen Grant kriege,
ja.
Aber nicht in der Größenordnung, die du vorhin geschildert hast.
Also die Sache ist, wenn ich so einen Grant-Proposal schreiben würde, also so einen Antrag dafür, dann müsste ich ja erstmal Zeit da rein investieren, das überhaupt zu beantragen. Dann müsste ich das währenddessen
dokumentieren. Genau, so wirst du nicht arbeiten.
Ja, auf gar keinen Fall. Also da, nee.
Aber woher kommen die Kontakte?
Der Bayer, der Bayer-Stiftungsvorsitzende Timo Schmidt-Lord, der ist super cool und der hat mich auf Facebook gefunden vor einer Weile und hat gesagt, hey, ich habe darüber gelesen, was du so machst, können wir nicht mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen? Und dann seitdem arbeiten wir zusammen, das ist jetzt auch über ein Jahr her.
Mhm.
Und der sagt eben auch, er versteht das nicht ganz, wie das dann so funktioniert, dass es so hoch geht. Und ich glaube, wir sind aber immer noch super cool miteinander. So. Und dann Cisco ist ja eingeflogen, der CEO in Griechenland, weil wir da diese mobile Klinik runtergebracht haben. Mit dem Team in Griechenland bin ich auch super eng. Und auch in Jordanien, also wir haben ja dann auch in Jordanien dann verschiedene Events finanziert über private Spenden, die nicht aus meinem familiären Umfeld kommen.
Das wollte ich nämlich, da zieht natürlich so ein bisschen die Frage auch hin. Also
ich benutze meine privaten Gelder nicht. Einfach, weil ich zeigen möchte, dass es nicht ums Geld geht. Also wir haben einen viel dünneren Overhead, also so permanente Kosten als eine GIZ. Eine GIZ hat 300 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Wir schaffen das deutlich unter einer Million, ja, sehr, sehr deutlich. Also Flexibilität ist eher die Währung als alles andere. Und also ich glaube, dass man einfach über Vertrauen nochmal, übers Lernen, darüber, dass man agil ist, dass man Leute inspiriert, dass man damit Massen von Menschen erreichen kann, die sich auch mit Geld so nicht kaufen lassen. Also ich bin gar nicht interessiert daran, dass die Leute das machen, was ich ihnen sage, sondern dass sie das Beste aus sich rausholen, gemeinsam im Team. Und ich glaube an ein positives und sinnvolles Menschenbild.
Sagt Paula Schwarz, Systemdenkerin, Mitgründerin von Startup Boat unter anderem. Heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.